etwas zu gründen, etwas auf die Straße zu bringen, dafür zu kämpfen, das ist ein Rollercoaster. Du bist halt wirklich in einer Achterbahnfahrt.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, aber oft im Verborgenen bleibt. Was bedeutet es, beruflich funktionieren zu müssen, während man gleichzeitig durch einen Kinderwunschprozess geht? Mein heutiger Gast ist Alina Latus, Gründerin der App Hope, die Prozesse rund um die Kinderwunschbehandlung bündelt und vereinfacht. Alina kennt die Herausforderungen nicht nur aus der Theorie, sondern aus eigener Erfahrung. Sie selbst hat 5 Jahre lang Behandlung durchlaufen, mit all den Terminen, hormonellen Belastungen und Unsicherheiten, die damit einhergehen. Was mich an ihrem Weg besonders beeindruckt, aus dieser sehr persönlichen Erfahrung hat sie eine Lösung entwickelt. Nicht nur für sich selbst, sondern für viele andere. Wir sprechen heute über die Frage, wie sehr beeinflusst ein unerfüllter Kinderwunsch unsere berufliche Identität, unsere Energie und unsere Entscheidung? Und was brauchen wir wirklich über medizinische Hilfe hinaus? Alina, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, Julia. Ich freue mich auch, da zu sein.
Alina, lass uns mal ganz vorne starten. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und wie ist es eigentlich zu der Gründung von Hope dann gekommen?
Ja, ich bin Alina Latus, bin 43 Jahre alt. Man vergisst das so schnell, dass man älter wird. Und ich habe sehr lange, wie du schon gesagt hast, einen Kinderwunsch gehabt. Angefangen hat das, als ich 32 war. Da war ich mitten im Berufsleben, habe in einer Werbeagentur gearbeitet. Und als wir den Kinderwunsch gestartet haben, war ich mittendrin, habe meine Karriere aufgebaut, war ein absoluter Workaholic, habe wahnsinnig viel gearbeitet und gerne gearbeitet. Und dann gab es diesen kleinen Downer, nämlich der Kinderwunsch. Unser Kinderwunschweg ist ein bisschen unkonventionell. Ich hatte eine Operation und nach dieser Operation wurde mir gesagt, dass ich auf natürlichem Wege auf gar keinen Fall schwanger werden kann. Also meine Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft lagen bei 0,1%.
Ja.
Und als ich meinem Freund damals und heute Mann erzählt habe, was das Ergebnis dieser Operation war, hat er mich sehr überrascht, weil er direkt sagte, ja, dann legen wir los, weil wir wissen ja nicht, wie lange es dauert.
Ja.
Und als wir das erste Mal in der Kinderwunschklinik waren, war ich super euphorisch, weil ich dachte, ach, ich bin 32, ich bin noch super jung. Wir machen eine Behandlung und dann bin ich schwanger. Dann wird das schon. Also, und das wird eine ganz schnelle Nummer. Und witzigerweise wurde uns auch genau das von unserem Arzt suggeriert. Der sagte, ach, die sind noch so jung. Ach, das kriegen wir ganz schnell hin. Das
also ihr seid positiv, offen.
Total. Wir waren super positiv, super, ja, euphorisch.
Ja.
Also weil wir wussten, okay, wir machen eine Behandlung, das wird.
Ja.
Und dann startete die Behandlung und ich muss sagen, ich hatte Angst davor, Angst vor den ganzen Hormonen und Angst davor, dass ich aufgehe wie ein Hefeteig. Also so Gedanken, die irgendwann später völlig lächerlich klingen. Aber tatsächlich waren das meine einzigen Ängste am Anfang. Die Befruchtungsrate war wirklich gut.
Ja.
Ne? Also wirklich super positiv. Nach 2 Wochen war ich dann in der Klinik zum Bluttest und bekam auch einen ganz fantastischen Anruf im Nachhinein, nämlich, Sie sind schwanger. Herzlichen Glückwunsch.
Ach, okay.
Und das war kurz vor Weihnachten.
Ja.
Das heißt, ich habe noch die gesamte Weihnachtszeit mit Schmetterlingen im Bauch verbracht und dachte, boah, ich bin schwanger. Und es hat direkt geklappt. Genauso, wie ich es mir vorgestellt und gedacht habe. Alles wird jetzt fantastisch und wir kriegen ein Baby. Mein Freund damals hat sich total gefreut darüber. Und am 8. Januar, exakt an meinem Geburtstag, sollte dann der erste Ultraschall stattfinden.
Ja.
Und dann ging ich zum Ultraschall, morgens früh an meinem Geburtstag und der Ultraschall war leer. Das heißt, ich hatte eine Fehlgeburt und habe davon nichts mitbekommen. Also eine Fehlgeburt findet statt, aber es setzt keine Blutung ein. Also das heißt,
ach so,
man hat dann eine Fehlgeburt, ohne es mitzukriegen.
Ich wusste gar nicht, dass das das gibt.
Mhm, okay. Ja, oh, ich auch nicht. ja, und ich war natürlich am Boden zerstört. Erstmal schockiert. Ich konnte gar nicht darauf reagieren. Ich bin an dem Tag zur Arbeit gegangen. Hm. Also der Ultraschall war ganz früh am Morgen. Ich bin dann zur Arbeit gegangen, bin dann zu meinen beiden Freundinnen ins Büro gegangen, weil die hatten ein geschlossenes Büro. Ich habe die Tür zugemacht und ich habe so geweint. Ich habe so, so geweint. Ich war natürlich am Boden zerstört.
Ja.
Und das war quasi meine erste Behandlung von sehr, sehr vielen im Nachhinein.
Bist du in deinem Umkreis offen damit umgegangen?
Am Anfang nicht. Am Anfang haben mein Mann und ich entschieden, dass wir das für uns behalten, dass wir nicht darüber sprechen. Als es dann aber mitten in der Behandlung war, habe ich mit den beiden Freundinnen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, doch darüber gesprochen, weil ich meinem Mann gesagt habe, ich schaffe das nicht alleine. Ich kann nicht immer nur mit dir darüber sprechen und immer das Gleiche mit dir durchkauen. Ich brauche irgendwie auch meine Freunde dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, ich teile das mit meinen Freundinnen so, wie ich das gerne möchte. Ja. Aber unsere Familien, die bleiben erstmal außen vor. Ja, und mit den beiden Freundinnen habe ich das geteilt. Und das war auch mein Glück, weil, wie gesagt, ich habe mit denen zusammengearbeitet. Sie wussten, was los ist und konnten mich ganz gut decken.
Okay. Decken vor anderen in der Firma, Vorgesetzten oder?
Genau.
Okay. Warum sagt man das nicht offen? Warum hast du das nicht offen kommuniziert?
Das ist ein großes Thema und etwas, wogegen ich versuche anzukämpfen, weil ich glaube, dass gerade Kinderwunschpaare oder Paare, die durch diese Situation durchgehen, Unterstützung benötigen und unbedingt Unterstützung von Freunden, von Familie. Es ist nun mal leider so, dass man doch, wenn man länger kinderlos ist als Paar, auch mal hier und da ein paar dumme Sprüche kriegt, wie, ja, wann ist es denn bei euch so weit?
Ja.
Und das ist natürlich wahnsinnig verletzend, wenn du es wirklich krampfhaft versuchst und es einfach nicht passiert. Und deswegen bin ich ein großer Unterstützer von Offenheit mit Kinderwunsch. Ich weiß aber, warum diese nicht da ist. Die Offenheit ist nicht da, weil uns von klein auf suggeriert wird, wir müssen einfach nur niesen und werden schwanger. Ne? Also es wird uns in der Schule zu Hause beigebracht, wir müssen uns vor einer Schwangerschaft schützen mit Verhütungsmitteln. Aber niemand erzählt uns, dass Schwangerwerden auch ganz schön schwierig ist. Also, dass das auch ein richtiges Wunder ist.
Das ist schon falsch in den Köpfen eigentlich
genau.
So verankert. Und es ist immer so dieses Gefühl von, irgendwas stimmt nicht.
Mhm. Genau. Warum kriegen alle anderen das Einfachste auf der Welt, etwas, wovor man sich aktiv schützen muss, hin und ich nicht? Warum schaffe ich das nicht? Und da ist ganz viel Scham mit dabei. Und ich weiß auch, dass es sehr viele Paare da draußen gibt, die versuchen, offen damit umzugehen, aber auch auf Ablehnung oder auf Unverständnis stoßen, weil eben dieses Gedankengut in den Köpfen auch der älteren Generation ist.
Ja.
Nämlich, ja, das ist aber etwas zwischen euch, das müsst ihr für euch behalten. Oder man stößt halt auf Unverständnis.
Ja.
Und ich glaube, das sind halt mehrere Gründe, aus denen Paare diese Offenheit nicht wählen. Wie gesagt, ich bin aber überzeugt davon, dass es mehr Vorteile mit sich bringt, offen damit umzugehen, als Nachteile.
Wann war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt auch wirklich offen mit meinem, also gesamt offen, nicht mit ein paar Freunden, sondern wirklich, dass du gesagt hast, ich möchte das, egal auf der Arbeit, einfach sagen. Ich möchte wissen lassen, wie es mir geht, wie der Prozess ist und wann war das?
Auf der Arbeit hatte ich diesen Wunsch nie, weil ich Angst hatte. Ich glaube, auch da spielt es eine Rolle. Es ist auch völlig egal, ob man im Kinderwunsch ist oder auf natürlichem Wege versucht, schwanger zu werden. Man wird halt als Frau ganz schnell degradiert.
Ja.
Also, ach, die will schwanger werden. Die brauchen wir gar nicht befördern. Oder der brauchen wir nicht mehr Geld geben. Deswegen.
Das ist schon so schlimm.
Ja,
ich weiß genau, wovon du redest. Einfach, weil man das Gefühl hat, man kommt auf so ein Abstellgleis.
Ja, ne? Genau.
Man kriegt Aufgaben wie, ja, keine Ahnung, so.
Koch mal Kaffee.
Ja, genau. Tacker das mal.
Genau. Kannst du mal bitte was einscannen und drucken.
Ja, und deswegen warten so viele auch bis zum letzten Moment,
genau,
um das eigentlich zu kommunizieren.
Ja, so. Genau. Also auf der Arbeit hatte ich das Bedürfnis nie. Tatsächlich hatte ich wahnsinnig nette Vorgesetzte und ich habe, als ich dann gekündigt habe, die Wahrheit ausgesprochen, habe gesagt, wir sind im Kinderwunsch, ich pack das nicht mit dem Festangestelltsein und deswegen muss ich jetzt in die Selbstständigkeit gehen. Ja.
Erzähl mir mehr. Also wie kam das, diese Situation, dass du gesagt hast, ich kündige aufgrund dieses Kinderwunschprozesses? Mhm.
Ja, ich habe dir ja gesagt, ich bin totaler Workaholic. Ich liebe meinen Job. Ich habe meinen Job immer schon geliebt. Ich habe immer geliebt, was ich gemacht habe und bin immer die Extrameile gegangen. Also für mich gab es nicht so ein 9-to-5. Mhm. Ich lasse den Stift fallen. Wenn ich nicht zufrieden war, dann war es mal von 5-to-5 am Morgen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich körperlich, mental nicht mehr in der Lage war, diese Leistung zu erbringen, die ich von mir gefordert habe. Die nicht von anderen von mir gefordert wurde, sondern die ich von mir erwartet habe.
Ja.
Und das war einfach ein zusätzlicher Druckfaktor, der mich so belastet hat, dass ich gesagt habe, das packe ich einfach nicht. Also das ist einfach ein psychischer Druck gewesen, den ich dabei empfunden habe und wo ich gesagt habe, nee, das packe ich nicht. Ich muss das irgendwie anders koordinieren. Es ist nun mal so, wenn man Freelancer ist, dann sucht man sich die Jobs aus, man sucht sich auch die Zeiten aus, in denen man arbeitet, zumindest war es damals so.
Ja.
Und wenn du festangestellt bist, wird die Leistung halt täglich von dir gefordert.
Ja.
Und wenn du halt mitten in einer Kinderwunschbehandlung bist und pro Behandlung irgendwie 10-mal zum Ultraschall musst und irgendwie 5-mal am Tag irgendwie aufs Klo rennen musst, um dir irgendwas in den Bauch zu spritzen oder irgendwelche Tabletten in dich reinwirfst, dann ist das wirklich belastend. Und es gab tatsächlich einen Moment, da war ich im Meeting, ich kam aus dem Meeting raus und ich hatte damals meinen Behandlungsplan als Zettel dabei, holte diesen Zettel raus und war mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt die Tablette genommen oder nicht.
Also du kriegst quasi in so einem Kinderwunschprozess Dokumente mit, wo dann genau draufsteht, welche Medikation du wann und so einnimmst. Okay.
Genau. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich jetzt das Medikament genommen habe oder nicht.
Ja.
Manche Leute würden dann sagen, ja, mein Gott, ist doch nicht so schlimm, ist halt nur eine Tablette. Aber so eine Kinderwunschbehandlung hat ja sehr viele Facetten. Es sind ja einmal die körperlichen, einmal die mentalen und dann natürlich die finanziellen.
Ja.
Und so eine Kinderwunschbehandlung ist mal nicht mal eben so ein Schnäppchen. Das ist halt wahnsinnig teuer, eine Behandlung zu machen.
Also wenn man in einem Prozess ist, was kann man so, ich meine, im Durchschnitt?
Von bis.
Okay.
Von 500 Euro. Also 500 Euro ist dann quasi eine IUI, eine Insemination. Mhm. Also da werden die Spermien entnommen und die Frau muss in dem Fall bei den 500 Euro keine Medikation einnehmen. Mhm. Es wird halt einfach im Ultraschall beobachtet, wann ungefähr der Eisprung stattfindet. Und wenn der Eisprung stattfindet, werden die Spermien direkt in den Eileiter gegeben, sodass ihr Weg kürzer ist und die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung höher, weil die Befruchtung findet in der Eileiter statt.
Ja.
Das ist quasi das Günstigste. Also es ist halt auch schwierig, weil es ist natürlich von Kinderwunschzentrum zu Kinderwunschzentrum auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man auch für Medikamente dazu bekommt. Und ich glaube, das Teuerste, was wir gemacht haben, waren 10.000 Euro für einen Zyklus.
Ja.
Und das war eine Doppelstimulation. Da braucht man halt wahnsinnig viele Medikamente, die auch sehr teuer sind. Also da habe ich echt schon mal für so eine Spritze, die einfach nur für 3 Tage gereicht hat, 1.000 Euro ausgegeben.
Und also auch was für ein monetärer Druck die ganze Zeit noch on top. Also dazu, dass du und dann fühlt man sich noch so im beruflichen Mensch, ich kann eigentlich nicht das liefern, was ich sonst liefern wollen würde.
Genau.
Bräuchte eigentlich noch mehr Verdienst, um das, also es ist, sind auf so vielen Ebenen so viele Druckpunkte auch, ne? So richtig Stressauslöser auch.
Genau. Auch da war tatsächlich mein Mann der Auslöser, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe. Der hat dann auch zu mir gesagt, hey, gönn dir doch die Auszeit. Wir können uns das erlauben. Also ich kann uns das erlauben. Mhm. Gönn dir mal eine kurze Auszeit. Versuch das doch mit der Selbstständigkeit. Und wenn es nicht klappt, kannst du dich doch immer noch wieder festanstellen lassen. Und dann war quasi diese Angst vor der Selbstständigkeit auch so ein bisschen geringer, weil das ja auch nochmal so ein Punkt ist.
Ja.
Und dann hat es aber geklappt mit der Selbstständigkeit. Und es war gut.
Du
und
bist hat einfach, wie hat das funktioniert? Also wie bist du da rausgegangen? Mhm. Wie hast du so deine Kunden dann...
Tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich scheine nicht ganz so schlecht gewesen zu sein in der Festanstellung. Und als ich dann auf Xing damals verkündet habe, dass ich als Freelancer arbeite, haben mich ehemalige Kollegen kontaktiert und haben mich gebucht.
Ach, cool. Und so kam das. Also kam es eigentlich ziemlich schnell eigentlich ins Rollen.
Genau. So kam das ziemlich schnell ins Rollen. Und ein Anruf war tatsächlich ganz besonders entscheidend, nämlich der von einer ehemaligen Kollegin, mit der ich in einer Digitalagentur gearbeitet habe. Die rief mich an und fragte mich, ob ich nicht die neue Techniker Krankenkassen-App mit auf die Straße bringen möchte. Und ich war natürlich Feuer und Flamme. Und war tatsächlich fast 1,5 Jahre bei der Techniker Krankenkasse gebucht.
Hattest du das vorher auch so gemacht? Also hast du so Apps kreiert oder aus welchem?
Ich war vorher ganz normal in der Werbung, aber ich habe mich immer bemüht, eher in das Digitale zu gehen. Das fing an mit Bannern. Ich war dann die Banner-Queen. Und dann ging es über zu Webseiten bauen. Das Digitale, das hat mich schon
gecatcht. Und du bist dann mehr oder weniger reingesprungen dann in diese Entwicklung.
Reingesprungen.
Hast du gesagt, kriegen wir schon hin.
Na klar. Und ich bin da einfach wirklich ins kalte Wasser gesprungen und bin auch mit dem Projekt gewachsen.
Ja.
Und das war tatsächlich mein erster Berührungspunkt mit Apps.
Ja. Damit hast du auch so ein bisschen das Fundament geschaffen dann für deine App Home.
Genau. Ja. Ich muss sagen, während der gesamten Kinderwunschzeit hat's mich massivst genervt, dass ich ständig so einen bescheuerten Zettel mit mir rumschleppen musste.
Ja.
Und auch nicht ganz sicher war, okay, habe ich das jetzt alles richtig eingenommen? Habe ich die Dosierung richtig im Kopf? Wurden manchmal Sachen per Hand irgendwie draufgeschrieben, die ich dann irgendwie eine Stunde später schon gar nicht mehr wieder entziffern konnte? Mhm. Das hat mich schon echt richtig... Also es hat mich genervt und belastet und ich habe dann nach Apps geguckt, wo ich zumindest meine Medikation irgendwie organisieren könnte. Ja. Und da gab es wirklich nur ganz furchtbar hässliche Sachen, die auch noch richtig teuer waren. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass es da nichts Digitales gibt. Das kann doch nicht sein. Naja, und dadurch, dass ich eben bei der Techniker gearbeitet habe, habe ich auch wahnsinnig viele Regulatorien gelernt, war dann wirklich auch mit einem Fuß in diesem Gesundheitsbereich drin, in Health Tech, wie man das so schön nennt. Habe auch ganz viele gesetzliche Regulatorien gelernt und hatte quasi die Basis für die Hope App geschaffen in meinem Kopf.
Und dann hast du angefangen, daran zu bauen, während du aber noch als Freelancerin tätig warst?
Ehrlich gesagt, nein.
Du hast gesagt, ich höre das auf mit dem Freelancer?
Nee, ich habe es im Kopf gehabt und ich habe es immer wieder mal rausgeholt und habe mir hier und da Notizen gemacht, was ich gern hätte und was so eine App denn unbedingt beinhalten müsste. Und es war quasi so ein Hirngespinst. Und ich hatte aber so viel zu tun, dass ich mich nicht hingesetzt habe und die App mal eben so gemacht habe. Das passierte tatsächlich erst im Jahr 5. In unserer Kinderwunschbehandlung, als ich dann schwanger wurde. Als ich dann endlich schwanger war, war ich einfach nur noch dankbar für die moderne Medizin, die das möglich gemacht hat. Ich war super dankbar für die Ärzte, die mich begleitet haben und Ärztinnen, die mich begleitet haben. Und ich war einfach sau dankbar den ganzen Frauen da draußen, die ich nie in meinem Leben getroffen habe, die mich aber übers Internet so krass unterstützt haben und für mich da waren. Also
durch Foren?
Durch Instagram. Also Instagram ist quasi das neue Forum der Kinderwunschbehandlung. Da habe habe ich unglaublich viele Frauen kennengelernt, wo man sich ausgetauscht hat, wo man sich Tipps gegeben hat. Und ja, ich war einfach diesen Frauen so dankbar und dachte, okay, ich bin jetzt durch damit. Also zumindest für Kind 1 bin ich durch mit der Kinderwunschbehandlung. Aber so viele da draußen, die ich kenne und also digital kenne,
ja,
sind noch mittendrin. Und irgendwie möchte ich denen was zurückgeben. Und ich meine, ich bin Produktdesignerin. Was kann ich denen anderes zurückgeben, als eben ein Produkt, das sie vielleicht dabei unterstützt, da durch den Prozess zu laufen.
Und das hat dich daran auch so festgehalten. Mhm. Also dass du auch, obwohl es jetzt für dich geklappt hat und du vielleicht nicht mehr in diesem Need, was es selbst für dich zu nutzen, zu sagen, okay, ich möchte das noch weiter weitergeben.
Genau. Das war mir irgendwie sau wichtig, dass ich irgendwas zurückgebe.
Ja, ja. Und das hast du dann auch direkt weiter durchgezogen, ja, in der Schwangerschaft.
Dann in der Schwangerschaft durchgezogen. Ja, am Anfang war das tatsächlich eher so ein Projekt für mich. Ich wollte up to date bleiben, weil mein Job einfach das erfordert. Mhm. Ich muss fit sein und ich muss die neuesten Programme kennen und ich muss irgendwie die neuesten Techniken kennen. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt schwanger, ich werde ein Jahr zu Hause sein mit meinem Sohn.
Ja.
Wie kann ich mich up to date halten? Wie kann ich dabei bleiben und mich fit halten, damit ich, wenn ich dann in einem Jahr wieder in meinen Job einsteige, auch wirklich auf dem neuesten Stand bin?
Ja. Ne?
Ja, und das war quasi mein Projekt dazu. Das war die Idee meines Mannes. Er sagte, komm, mach das ist doch toll und das ist doch cool. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist wirklich cool. Und ja, ich mache das jetzt. Wie gesagt, während der Schwangerschaft habe ich alles vorbereitet. Ich habe angefangen mit Designs, ich habe angefangen mit dem Konzept.
Ja.
Und als ich fertig war, habe ich mir einfach den Developer von meinem Mann geschnappt. Komm, mach das mit mir, los. Der Urs. Und der Urs ist bis heute bei mir.
Und der hat alle quasi den Hintergrund, also programmiert,
der
geschrieben.
Ist Programmierer, ja. Genau. Und wir haben das dann zusammen auf die Straße gebracht. Es hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, bis wir das endlich im App Store hatten und im Play Store, also ne, auf beiden Plattformen. Das war wirklich ein ganz schön langer, zäher, harter Prozess. Aber auch, ich habe so viel gelernt in der Zeit. Also ist doch ein bisschen was anderes, wenn man so eine Firma wie die Techniker im Hintergrund hat.
Ja. Oder selbst dann komplett drin
und wenn man selbst alleine irgendwie fertig machen muss.
Vor allen Dingen auch als gerade frisch gewordene Mutter.
Also, ja, ich war tatsächlich.
Wie hast du das überhaupt geregelt mit deinen Kindern?
Ach Gott, also mein Sohn war 3 Monate alt, als ich die Hope Applications GmbH gegründet habe.
Ja.
Weil klar, wenn wir irgendwas mit Medizin machen, müssen wir eine GmbH sein, einfach um abgesichert zu sein. Ja, der war 3 Monate alt und das war einfach, das war das Traumkind. Das war das Kind, wo man denkt, oh, davon hätte ich gerne noch 5, 6. Der hat einfach viel geschlafen, der war immer ruhig, der war immer total süß, hat sich super schön alleine beschäftigt und ich war total gelangweilt.
Und du hast in diesen Zwischenzeiten, wenn er geschlafen hat oder so, hast du dann einfach weiter...
Ich habe gearbeitet in
gearbeitet
der Zeit.
Und
Und er war einfach ein totaler... Der hat gerne so 3, 4 Schläfchen am Tag gemacht. Und ich habe wirklich Däumchen gedreht am Anfang und dachte, okay, und jetzt? Und naja, nochmal, ich war ein Workaholic.
Ja.
Ich bin bis heute ein Workaholic, weil ich einfach das mag, was ich tue.
Ja.
Und habe halt einfach in der Zeit, in der er geschlafen hat, habe ich einfach durchgezogen.
Cool, dass das irgendwie überhaupt so ging und dass du es so auf die Straße dann bekommen hast. Auch ohne, ihr hattet kein Investitionsgeld und nichts, ne? Also ihr habt das alles selber finanziert.
Ja, was heißt finanziert? Ne?
Oder,
es war meine Arbeit und es war Urs Arbeit. Wir haben es halt selbst gemacht.
Und alles umrum dann selber?
Alles. Wirklich alles, was man sich...
Und auch den Lounge. Und also das habt ihr alles selber geplant, gemacht und los geht's.
Genau. Und ich muss auch sagen, ich glaube, mein ganzer beruflicher Weg davor hat mich auf diese Situation vorbereitet. Der ganze Werbehintergrund, Marketinghintergrund, dann natürlich das ganze, alles, was ich vorher gelernt habe beim Erstellen der Techniker-App. All das hat mich einfach auf Hope vorbereitet.
Siehst du diese Zeit, so schwierig sie auch war, also auch diese 5 Jahre, dass sie dich auch trotzdem dahin gebracht haben, diese App zu wirklich zu entwickeln, auch dran zu bleiben?
Erstmal muss ich sagen, Die Kinderwunschzeit hat mich sehr vieles gelehrt. Also vieles, was ich vorher einfach nicht konnte und nicht drauf hatte. Ich musste lernen, geduldig zu sein, weil ich gezwungen war zu warten. Weil das Schlimmste an der Kinderwunschbehandlung ist das Gewarte immer dazwischen, davor, danach.
Ja.
Das ist tatsächlich das, was am belastendsten ist.
Ja.
Und Resilienz. Durchhalten. Nicht aufgeben. Nicht das Handtuch werfen. Das ist das, was ich in meiner Kinderwunschzeit gelernt habe. Und diese Resilienz zieht sich halt bis heute durch. Ne? Mit der App etwas zu gründen, etwas auf die Straße zu bringen, dafür zu kämpfen, das ist ein Rollercoaster. Du bist halt wirklich in einer Achterbahnfahrt. Es gibt die tiefsten Tiefs, die höchsten Hochs und da muss man durch. Und bei den tiefsten Tiefs musst du halt einfach auch die Kraft aufbringen und eben die Resilienz, dich wieder hochzuarbeiten.
Was ist ein Tief, was dir nachhaltig im Kopf geblieben ist?
Es gab einfach so viele Tiefs. Von kein interessiert zu das stimmt gar nicht. Plötzlich hatten wir von einem Tag auf den anderen 4.500 Downloads und die Leute sind total amok gelaufen im positiven Sinne und haben uns mit Tipps und Wünschen irgendwie bombardiert. Zu wir wissen nicht, wie wir das weiter finanzieren sollen, weil die Selbstzahler-Mentalität hier in Deutschland ist halt null gegeben. Das sieht zum Beispiel in anderen Ländern ganz anders aus, aber die Kinderwunschpaare freuen sich total, wenn sie so ein Angebot haben, sind aber nicht bereit dafür, 5 Euro im Monat in die Hand zu nehmen. Und dann kam das höchste Hoch, dass ich eben Kontakt mit der Softwarefirma, die in den Kinderwunschzentren vertreten ist, aufgenommen habe. Und mit denen kam halt ein sehr hohes Hoch, weil wir dadurch die Eintrittskarte in die Kinderwunschzentren hatten. Und das war ja immer mein größtes Ziel. Ich wollte eigentlich den Frauen helfen und sie nicht noch weiter oder mehr finanziell belasten.
Ja.
Mein absoluter Traum war es, dass die App für die Frauen und für die Paare umsonst ist.
Ja.
Und damit hatten wir quasi den Weg dafür gebahnt.
Ja.
Es gab so viele Hochs und Tiefs von vermeintlichen tollen Partnerschaften, die sich als absoluter Fail herausgestellt haben, zu Entwicklungen, von denen wir dachten, dass wir damit den Durchbruch kriegen, zu Finanzierung, wo wir dachten, ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Idee. Ja, und irgendwann kamen die Hochs und Hochs und höher.
Ja.
Wir haben dann festgestellt, dass wir im Ausland deutlich schneller angenommen werden. Damit haben wir uns auch den Aufbau hier in Deutschland mehr oder minder finanziert. Also wir haben uns quasi wirklich Euro für Euro hochgearbeitet. Und tatsächlich war der absolute Pain ja die Finanzierung der ganzen Geschichte. Weil es echt, also das unterschätzen
und immer wieder dran glauben, immer wieder dran, diese, also das
genau.
wird, das lohnt sich, das zahlt sich irgendwann aus.
Genau.
Also das ist irgendwie so immer diesen Geist wieder ins Positive so zu ziehen, auch wenn es mal irgendwie, man denkt, oh Mensch, ich habe jetzt schon wahrscheinlich so viel Geld hier reingebuttert.
Ja, und es war auch nie mein Ziel, irgendwie damit reich zu werden. Also ich habe nie irgendwie diesen Wunsch gehabt, ich baue was auf und dann verkaufe ich das für ein paar Millionen und dann bin ich reich und setze mich zur Ruhe. Das war nie mein Ziel. Mein Ziel war es tatsächlich, etwas Gutes auf die Strecke zu bringen und das zu meinem Job machen zu können, damit ich halt auch natürlich meine Familie mit unterstützen kann. Also es war nie der Hintergedanke, ich werde damit reich, weil wer das denkt, der spinnt. Im Medizinbereich muss man einen richtig langen Atem haben und durchhalten können.
Aber es war bei dir halt aus dem Herz heraus und das lässt einen mit Sicherheit länger dranbleiben.
Ja, genau.
Alina, was sind für dich die größten Missverständnisse rund um Arbeit und den Kinderwunschprozess?
Ja, viele glauben, wenn ich jetzt eine Kinderwunschbehandlung mache, ist es ja der easy way out. Ich muss nicht dafür jeden Monat hart kämpfen.
Du meinst, das ist von allen anderen?
Ja.
Das, der Gedanke oder von?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Also von einem selbst ist wirklich die größte Herausforderung, wie bleibt mein Verstand beisammen? Sagen wir es mal so. Wie bleibe ich der Mensch, der ich wirklich bin. Also das hört sich so spirituell an, so ist es gar nicht gemeint. Man wird halt einfach sehr viel angespannter, wenn man im Kinderwunsch ist und auch noch beruflich irgendwie gefordert wird. Weil so viel im Kopf passiert und man so viele Gedanken hat, so viel Verantwortung trägt, vor allem als Frau, und jetzt, ich möchte wirklich niemanden irgendwie degradieren, für die Männer ist das ebenso wahnsinnig schwierig. Also das wird ja auch immer wahnsinnig unterschätzt, dass Männer, die auch in Kinderwunschbehandlung sind mit ihren Partnerinnen, die werden immer als, ach ja, ja, der Mann ist dann auch noch da. Der muss halt nur einmal kommen und einfach nur mal ein paar Spermien abgeben und dann geht er wieder. Der Hauptjob ist ja bei der Frau. Psychisch ist es für den Mann mindestens genauso hart. Aber tatsächlich trägt die Frau die meiste Verantwortung. Die Verantwortung darüber, dass sie ihren Job richtig macht, dass sie die Medikamente richtig einnimmt, dass sie alles mitnimmt, was ihr gesagt wird von den Ärzten. Also mach das, mach dies, achte darauf, das nicht zu machen. Die Uhrzeiten, die einzuhalten sind, die Termine in den Kinderwunschzentren, die einzuhalten sind. Das ist halt einfach ein absoluter, es ist so ein Druck, unter dem Patientinnen stehen, die in einer Kinderwunschbehandlung sind, der von allen Seiten einprasselt. Und dabei irgendwie nicht verrückt zu werden und nicht aggressiv zu werden und nicht irgendwie ständig gereizt zu sein, das ist schon eine Kunst.
Was sind deine Tipps, wo du sagst, hey, das habe ich aus eigener Erfahrung, die würde ich jemandem gerne ans Herz legen?
Ein Tipp, der sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, bleib bei dir. Kinderwunschpatientinnen tendieren ganz häufig dazu, nach links und nach rechts zu gucken. Wie war es bei der? Wie ist es bei dem? Wie ist es bei dem Paar? Die hat eine Kinderwunschbehandlung gehabt und bei der hat sofort geklappt. Man guckt links und rechts und lässt sich von der Außenwelt zusammenquetschen. Und das ist ein Tipp, den ich absolut geben kann. Bleib bei dir. Es geht um dich. Es geht um deinen Körper. Es geht um deine Partnerschaft, es geht um deinen Kinderwunsch und was von außen passiert. Ja, das kann dich ankratzen, es darf dich aber nicht quetschen. Das ist einer der wichtigsten Tipps. Mein zweiter Tipp wäre, versuche dir Menschen zu suchen, mit denen du deinen Weg teilen kannst. Egal ob digital oder in deinem direkten Umfeld, ich finde das einfach wahnsinnig wichtig, dass man darüber sprechen kann und dass man sich nicht alleine fühlt. Man ist nämlich nicht alleine. Ja. Es ist einfach jedes sechste Paar. Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie viele Menschen du kennst mit Sicherheit mehr als sechs Personen.
Ja.
Da ist mit Sicherheit jemand dabei, der entweder einen Kinderwunsch hat oder haben wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und das ist etwas, ich weiß, man fühlt sich unfassbar alleine in vielen Situationen, man ist es aber nicht. Und das ist etwas, das fand ich ganz tröstlich.
Ja.
Und ein dritter Tipp wäre die Partnerschaft. Man darf sich nicht verlieren. Wir haben zum Beispiel, das ist etwas, was wir gemacht haben, wir haben uns kleine Traditionen aufgebaut. Erstmal haben wir für uns ganz klar entschieden, wir werden auf nichts verzichten. Wir werden unseren Urlaub buchen.
Ja.
Und wenn wir den dann nicht machen können, weil ich schwanger bin, dann ist das schön.
Ja.
Das ist dann nichts Blödes. Aber wenn ich nicht schwanger bin, dann haben wir einen schönen Urlaub.
Ja.
Wir werden auf nichts verzichten aufgrund des Kinderwunsches. Wir haben uns, wie gesagt, kleine Traditionen aufgebaut. Alles das, was ich zum Beispiel in der zweiwöchigen Wartezeit nicht machen durfte, zum Beispiel Alkohol trinken oder wie gesagt rohes Fleisch essen oder Sushi essen, das haben wir an dem Tag dann gemacht.
Also quasi an dem nochmal vorher oder?
Nee, an dem Tag, an dem wir dann das Ergebnis bekommen haben.
Ach so, okay.
Wenn es dann negativ war, dann habe ich ein richtig fettes Mettbrötchen gekriegt vom Mann. Wir haben dann zusammen eine Weinflasche geleert und klar, natürlich kullerten dabei auch ein paar Tränchen, aber es war für mich wichtig, so einen Anker zu haben, etwas, worauf ich mich freuen kann, auch wenn natürlich die Trauer und die Niedergeschlagenheit überwogen hat, hatte ich wenigstens eine kleine Sache, auf die ich mich freuen kann, das Mettbrötchen.
Ja, und diese gemeinsam also ihr habt da in dieser Zeit ja auch diese Gemeinsamkeit nochmal, dass ihr so richtig bewusst auch, nicht jeder ist damit einzeln beschäftigt, sondern hey, wir beide sind hier und wir machen uns trotzdem irgendwie eine schöne Situation. Das finde ich so toll, also so, ja, es berührt mich einfach richtig.
Also. Ja, tatsächlich, also ich glaube, der zweite Tipp und der dritte Tipp, die gehen so ein bisschen Hand in Hand. Auf nichts verzichten, nur weil es sein könnte, dass.
Ja.
Weil dann der Fall noch viel tiefer ist. Ja. Wenn ich auf meinen Urlaub verzichtet habe oder wenn ich auf eine Reise oder irgendein Event verzichtet habe, auf ein Konzert, auf, keine Ahnung, ein Abendessen verzichtet habe, weil es sein könnte, dass ich ja schwanger bin und ich kriege dann das Negativ, dann prasselt ja wieder alles auf einen ein.
Ja.
Das Negativ und dann auch noch, dass ich auf so viel verzichtet habe.
Ja.
Und das stampft einen so richtig in den Boden.
Wenn wir noch einmal, mir ist es auch ganz wichtig, noch einmal über das Thema zu sprechen. Du hattest die Möglichkeit, dann deine Selbstständigkeit aufzubauen, was dir auch terminlich mehr Flexibilität gegeben hat.
Genau.
Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat oder vielleicht auch glücklich in seinem Job so weit ist, den ich deswegen wegen diesem Prozess verlassen möchte, was kann man machen? Glaubst du, es hilft eher auch dem Vorgesetzten ins Gespräch zu gehen, abzuholen zu dem Prozess oder was macht man richtig? Und wie macht man es richtig?
Boah, es ist echt eine schwierige Frage, weil ich einfach diesen Luxus hatte. Ich weiß aber, dass unfassbar viele, und ich würde tatsächlich sagen, die meisten Patientinnen diesen Luxus nicht haben, das machen zu können. Ich finde es wahnsinnig schwierig, weil man ist tatsächlich, während man in einer Kinderwunschbehandlung ist, mit dem Kopf nicht dabei. Aber der Tipp und etwas, was ich nie wieder so machen würde, wie ich es gemacht habe, als ich noch festangestellt war, ist zu versuchen, genauso zu funktionieren wie vorher. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Und Menschen bringen Leistung auf verschiedene Weise und in verschiedenen Leveln. Und wenn ich jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich der kleinen Alina, die noch festangestellt ist, in der Werbeagentur sagen? Ich würde dir sagen, hey, du musst nicht versuchen, genauso zu performen, wie du es vorher getan hast. Dazu bist du gar nicht in der Lage.
Ja.
Mach das, was nötig ist. Und das ist eine Phase. Und wenn es dann geklappt hat mit dem Kinderwunsch, dann kannst du wieder Gas geben, kannst wieder auf Volltouren laufen. Aber es ist dein absolutes Recht, auch mal zurückzufahren und eben nicht die 100% zu liefern. Vielleicht auch mal 50% oder 80% zu liefern. Und das ist in Ordnung. Das ist völlig okay.
Ja.
Und es ist trotzdem genug.
Ja.
Ne? Und das ist etwas, was ich zum Beispiel jemandem mitgeben wollen würde. Und man muss dazu auch kein schlechtes Gewissen haben, weil man ist niemandem anderem etwas schuldig, außer einem selbst.
Gebe ich dir völlig recht.
Und dann kommt halt vielleicht die Gehaltserhöhung dieses Jahr nicht 100 Euro mehr. So what? Dafür bist du im Kopf noch gar.
Ja, und freier und drangsalierst dich nicht selber.
Genau.
Ich habe im Team erlebt, wo im Team jemand die männliche Seite im Kinderwunschprozess war und es am Anfang war es mit Sicherheit ähnlich wie bei dir, so bei dem ersten, zweiten Mal wurde es noch gar nicht so kommuniziert und war auch gar nicht so sehr spürbar, aber ab einem gewissen Punkt hat derjenige das offen kommuniziert, weil diese Termine und so, es war, ich glaube, sehr schwierig und sehr belastend.
Ja.
Und man konnte in dem Moment als Teamlead viel besser drauf eingehen.
Ja.
Man konnte denjenigen irgendwie auch ein bisschen den Rücken frei halten, hatte Verständnis dafür. Mhm. Es war klar, okay, da ist jetzt ein Arzttermin und wie wichtig das ist.
Ja.
Und es hat so viel geholfen.
Ja.
Ne, du weißt, was ich meine. Ich will das nicht als grundsätzlichen, weil es kommt auch immer auf die Situation an oder auf den Arbeitgeber mit Sicherheit. Mhm. Aber man kann nicht erwarten, dass jemand dich unterstützt, wenn derjenige das ja gar nicht weiß.
Ja, absolut. Ich weiß genau, was du meinst und es kommt mit Sicherheit genauso, wie du gesagt hast, darauf an, wo arbeite ich.
Ja.
Und wenn man es teilen kann, dann sollte man das auch tun.
Ja.
Weil, wie du sagst, so gibt man den Menschen auch eine Chance, einem zu helfen,
ja,
ein Hund für einen da zu sein, ja, und einen zu unterstützen. Und wenn man den anderen die Chance dazu gar nicht gibt, kann man sich nicht dafür, also kann man sich nicht darüber beschweren.
Ja, ne? Und wenn die Reaktion so negativ ist, wenn man offen damit umgeht, genau, muss man sich fragen, ist das eigentlich
ist das der richtige
Umfeld,
Platz?
Ist das der richtige, ja, Platz?
Genau.
So.
Ja, ist natürlich dann so ein zweischneidiges Schwert, weil
das trägt natürlich auch irgendwo den Prozess. Ich verstehe schon.
Und du musst natürlich auch bedenken, okay, so ein Kinderwunsch kostet halt einen Haufen Geld.
Ja.
Wenn ich kann mir das dann, ne, wenn ich den Luxus hätte zu sagen, ja, nee, ist nicht der richtige Platz, dann gehe ich halt, dann hättest du auch vorher gehen können, ne?
Ja.
Also, aber das Ding ist halt einfach, ich kann mir vorstellen, dass es immer noch unfassbar viele Arbeitsplätze gibt oder Arbeitnehmerinnen gibt, die in Behandlung sind und die sagen, never ever kann ich das hier irgendwie kommunizieren. Aber das ist das genau, was ich sagen möchte. Dann fahr einfach runter und mach halt eben nicht die 100%.
Ja.
Dann lieferst du halt nicht 100%, hast du halt mehrere Arzttermine. Und dann?
Ja.
Also, was passiert dann? Wirst du dann deswegen gefeuert? Wirst du deswegen, also so einfach feuert man ja jemanden nicht.
Nein.
Ne?
Ja.
Also ich bin
und
ja
auch dann kann man ja ins Gespräch suchen.
Genau.
Ne? Also das ist ja das Nächste, was passiert.
Genau.
Ne? Dass es dann ins Gespräch geht und dann kann man,
genau,
sich ja immer noch überlegen, okay, hey.
Kommuniziere ich das oder nicht?
Genau.
Genau. Also das kann ja auch sein, dass zum Beispiel so ein Gespräch stattfindet und kommt ja auch auf das Gespräch an.
Ja.
Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, hör mal, du hast so viele Arzttermine, wir machen uns richtig Sorgen, ist alles okay bei dir? Können wir dich irgendwie unterstützen?
Da siehst du ja auch schon, genau, das Vortreten von
öffne dir die Tür.
Genau.
Rede mit uns.
Ja.
Genau. Oder wenn jemand kommt und sagt, ey, wenn das hier so weitergeht mit deinen ganzen Fehlstunden, entweder arbeitest du dir auf oder wir schmeißen dich raus, dann weißt du ganz genau, okay, hier,
ja,
kann ich wahrscheinlich meinen Weg nicht teilen.
Ja. Ich glaube nur, das ist seltener der Fall. Man ist,
ja,
oft in so einem Worst Case.
Genau.
Und ich glaube, eigentlich ist häufig eher das Gegenteil, also so dieser erste Fall irgendwie von,
exakt,
was ist los, was.
Tatsächlich finde ich das einen total guten Punkt, weil was ich dann auch während der ganzen Zeit auch im Geschäftsleben, ne, weil das kannst du wirklich sowohl für den Kinderwunsch, für die Kinderwunschbehandlung als auch für dein Arbeitsleben anwenden. Was ist der Worst Case? Frag dich das. Und dann hast du, keine Ahnung, Final Destination im Kopf.
Ja.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Worst Case eintreten wird?
Ja.
Das ist dann die nächste Frage, die du dir stellen musst. Was ist viel wahrscheinlicher, was passieren wird? Also
das reduziert immer so diese Angst,
genau,
ne, vor,
ja,
dem, ja.
Genau. Du wirst mit Sicherheit auch auf ziemlich doofe Menschen treffen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die meisten Menschen mittlerweile heutzutage sehr offen sind für dieses Gespräch.
Ja.
Ja.
Alina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe zum Schluss noch eine Frage. Was war ein Satz, der dich auf dieser ganzen Reise geprägt hat und dir immer im Kopf geblieben ist?
Lass dich nicht von anderen definieren.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner App Hope und danke, dass du sowas Tolles überhaupt auf den Markt gebracht hast und danke, dass du auch hier warst.
Danke dir, ich danke dir, Julia. Schön, dass ich da sein durfte.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.